Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt Sie Philipp May. Schönen guten Abend. Wenn die Wahl in Nordrhein-Westfalen gestern so etwas wie der erste wirkliche Stimmungstest für die Ampel in Berlin gewesen ist, dann hat sie ihn nicht bestanden. Sowohl die SPD als auch die FDP knallhart abgestraft. Nur die Grünen gewinnen, und zwar massiv. Und viel spricht dafür, dass das, was die meisten Expertinnen und Experten schon vor einem Jahr für den Bund prophezeit hatten, jetzt zumindest in NRW Wirklichkeit wird. Schwarz-Grün, Ante Portas. Was heißt das für die Politik in Berlin, wenn nur einer profitiert? Welche Schlüsse müssen die Parteien aus der historisch schlechten Wahlbeteiligung von 55% ziehen? Dazu gleich im Interview der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke. Außerdem in dieser Sendung: Der Westen will zusammenstehen gegen Russland, doch zwei stehen quer. Erdogan droht, den NATO-Beitritt von Schweden und Finnland zu blockieren, und Orbán das EU-Ölembargo gegen Russland. Wir beginnen aber auch heute Abend in Nordrhein-Westfalen von wegen Kopf-an-Kopf-Rennen. 9 Prozentpunkte lag die CDU von Ministerpräsident Henrik Wüst vor der SPD und Herausforderer Kutschaty. Schwarz-Gelb abgewählt, weil die FDP noch stärker verliert als die Sozialdemokraten. Theoretisch wäre zwar auch in NRW jetzt eine Ampel möglich, doch alles läuft auf eine Koalition der beiden großen Wahlgewinner an Rhein und Ruhr raus. Aus Düsseldorf berichtet Felicitas Böselager.
Am Morgen nach der Wahl saßen alle Spitzenkandidaten der NRW-Landtagswahl gemeinsam in einem Flieger Richtung Berlin. Nach Beratungen mit ihren Parteikolleginnen und Kollegen im Bund ging es zurück zu Sitzungen der Landesgremien in Düsseldorf. CDU-Spitzenkandidat und Ministerpräsident Henrik Wüst wurde vom Landesvorstand mit Standing Ovations empfangen und trat nach einer kurzen Sitzung sichtlich gelöst vor die Kameras. Die Wählerinnen und Wähler hätten der CDU einen klaren Regierungsauftrag erteilt.
Mein Ziel ist ein Zukunftsbündnis auf Augenhöhe, ein Zukunftsbündnis, das Antworten auf die Herausforderungen dieser Zeit gibt, auf Augenhöhe und geprägt von gegenseitigem Respekt und Vertrauen.
Um so ein Bündnis zu schmieden, habe die CDU beschlossen, allen demokratischen Parteien im Landtag ein Gesprächsangebot zu machen. Das bedeutet neben den Grünen also auch FDP und SPD, wenngleich ein schwarz-grünes Bündnis als wahrscheinlicher gilt. Die Einladungen zu den Gesprächen gehen noch am Abend raus, kündigte Wüst an, aber Termine stünden noch keine fest. Als inhaltliche Schwerpunkte einer möglichen künftigen Regierung nannte er
die Versöhnung von guten Industriearbeitsplätzen und damit sozialer Sicherheit und Klimaschutz, beste Bildungschancen für unsere Kinder, innere Sicherheit und moderne Mobilität überall in Stadt und Land.
Auch die Grünen berieten in ihrer Landesvorstandssitzung über das weitere Vorgehen. Die Spitzenkandidatin Mona Neubauer ließ, wie zuvor, keine Koalitionspräferenzen erkennen. Die Grünen stünden für Gespräche mit allen Parteien zur Verfügung. Jede Konstellation führe zu harten Verhandlungen. Zum Teil müssten weite Wege gegangen werden, heißt es in Neubauers Statement. Nach den Gremiensitzungen der SPD äußerte sich ihr Spitzenkandidat Thomas Kutschaty gemeinsam mit Generalsekretärin Nadja Lüders.
Erstmal haben wir unserem Spitzenkandidaten Thomas Kutschaty einhellig mit Standing Ovations gedankt für einen wirklich tollen Wahlkampf von einer begeisterten Partei, die diesen Wahlkampf durchgeführt hat.
Das Ergebnis allerdings sei ernüchternd, fügte Kutschaty an und begann mit einer ersten Analyse der Wahlniederlage. Zum einen habe insbesondere die SPD unter der niedrigen Wahlbeteiligung in Nordrhein-Westfalen gelitten. Außerdem habe die Partei festgestellt,
dass landespolitische Themen nicht ganz oben zum Schluss zumindest auf der Tagesordnung standen, sondern insbesondere die Folgen des Krieges, die hohen Energiekosten, die Sorgen um den Frieden, die Menschen sehr, sehr beschäftigt haben in Nordrhein-Westfalen.
Darauf habe die SPD nicht die nötigen Antworten gehabt. Dass die CDU nun als klare Wahlsiegerin zuerst zu Gesprächen einlädt, sei richtig, sagte Kutschaty.
Gleichwohl bieten wir auch der FDP und den Grünen an, gemeinsam mit uns Gespräche zu führen.
Sollten sich CDU und Grüne nicht einig werden. Die FDP aber hatte bereits am Wahlabend deutlich signalisiert, dass sie eine Ampelkoalition praktisch für ausgeschlossen hält. FDP-Landeschef Joachim Stamp sagte wörtlich: Es gibt auf jeden Fall Schwarz-Grün, das ist völlig klar. Die FDP wolle sich nun Zeit nehmen, das Wahlergebnis zu analysieren. Weder Stamp noch SPD-Landeschef Thomas Kutschaty sprachen von einem Rücktritt als Konsequenz aus dem herben Verlust bei der Landtagswahl.
Unsere Landeskorrespondentin Felicitas Böselager. 18 Millionen Menschen, große liberale Städte und ländliche konservative Region. Prosperierende Wirtschaftsstandorte und vom Strukturwandel gebeutelte Region. Es gibt viele Gründe, warum die Landtagswahl in NRW eine große Bedeutung hat. Eine größere möglicherweise als das Saarland oder Schleswig-Holstein. Über die Berliner Folgen und Schlussfolgerungen der Ergebnisse der sogenannten kleinen Bundestagswahl berichtet Nadine Lindner.
Tag 1 nach der Landtagswahl. Die Diskussion in Berlin ist in vollem Gange und es sind die Energiepreise, die gleich mehrere Parteien in ihren Analysen umtreiben. Die Kanzlerpartei SPD mit deutlichen Verlusten. Parteichef Lars Klingbeil mit ersten Erklärungsversuchen.
Wir haben zugelassen, dass zu viel über Waffenlieferungen und zu wenig über gestiegene Lebenshaltungskosten und zu wenig über gestiegene Energiepreise auch in der Kommunikation geredet wurde. Und das ist eine der Rückschlüsse, die man auch aus dem Ergebnis gestern bei der Landtagswahl ziehen kann.
Es werde sich in Zukunft etwas ändern müssen, so Klingbeil.
Dass man wieder zu dieser Stärke zurückkommen muss, die man bei der Bundestagswahl hatte, in klaren, nachvollziehbaren Sätzen auch deutlich zu machen, was wir alles tun, wofür wir stehen und was wir erreichen wollen.
Ob das auch als deutliche Botschaft an Kanzler Olaf Scholz verstanden werden kann, der wegen vager Aussagen vor allem in der Ukraine-Politik in der Kritik steht, sagte Klingbeil nicht. Zu den Wahlverlierern zählt auch die FDP, die zweite der Ampelparteien. Vor allem die älteren Wähler konnte sie nicht von sich überzeugen. Der Grund: Lücken im zweiten Entlastungspaket. FDP-Parteichef Christian Lindner.
Sowohl in Schleswig-Holstein als auch in Nordrhein-Westfalen haben unsere Parteifreundinnen und Parteifreunde vor Ort nahezu bei jeder Gelegenheit gesagt, das Thema, auf das sie angesprochen werden, ist: Warum gibt es die Energiepreispauschale nicht für Rentnerinnen und Rentner? Warum wurden wir vergessen?
Parteienforscher Jürgen Falter erklärte die Schwäche der FDP bei älteren Wählern jedoch anders. In Corona-Zeiten Freiheit höher als Sicherheit zu gewichten, komme bei älteren Wählern nicht gut an. Obwohl sich die Regierungsbeteiligung im Bund für die Liberalen in den Ländern nicht auszahlt, will Lindner daran festhalten.
Wir regieren in der Ampel aus staatspolitischer Verantwortung.
Befreiter kann hingegen der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz aufspielen. Er trat am Mittag im Konrad-Adenauer-Haus vor die Presse. Merz sieht im Wahlerfolg in NRW ein klares Signal für den Bund.
Die CDU kann Wahlen gewinnen in Nordrhein-Westfalen. Und wenn wir in Nordrhein-Westfalen Wahlen gewinnen können, in diesem großen Bundesland, in dem jeder fünfte Wähler in Deutschland lebt, dann können wir auch in Deutschland Wahl gewinnen.
Der Kurs der Parteiführung in Berlin sei richtig. Vom Vorsitzenden der Jungen Union, Tilman Kuban, gab es einen Warnschuss in Richtung Grüne, dem potenziellen Koalitionspartner im Land.
Also wir sind fast doppelt so groß von der Fraktion, wir sind aber eben auch von den Menschen her mit über 35% hier wirklich gut angekommen. Und das sollte sich natürlich auch in den Koalitionsverhandlungen bei allen Kompromissen, die man machen muss, am Ende auch deutlich widerspiegeln.
Trotz Warnschuss konnte sich die grüne NRW-Spitzenkandidatin Mona Neubauer über Rückenwind aus der Bundespolitik freuen.
Eine Politik, die ehrlich und transparent kommuniziert, die Zumutungen ausspricht, die Ziele fest im Blick hat, aber zu pragmatischen Zwischenschritten in der Lage ist, die damit auch Haltung und Orientierung in Krisenzeiten gibt.
Grünen-Chef Umid Nuripur gibt sich betont gelassen zum Zustand der Ampelregierung.
Das sind alles Profis in allen drei Parteien und dementsprechend habe ich da keinerlei Sorgen. Wir werden zusammen erfolgreich sein.
Massiven innerparteilichen Ärger gibt es hingegen bei der AfD. Noch während Parteichef Tino Chrupalla das magere Ergebnis verteidigte, kamen via Pressemitteilung massive Vorwürfe aus den eigenen Reihen. Vorstandsmitglied Johanna Cotin schrieb, dass Chrupalla nicht die Wähler überzeuge und nicht noch einmal als Parteichef antreten solle. Chrupalla antwortet mit einem kuriosen Vergleich.
Das ist wie früher beim Camping. Ich vergleiche das immer so, da haben sich immer diejenigen beschwert, dass es nass im Zelt ist. Und das waren diejenigen, die auch ins Zelt hineingepinkelt haben. Und das muss aufhören.
Im Juni wird die gesamte AfD-Führungsspitze neu gewählt. Bis zu dieser Richtungswahl drohen Richtungskämpfe. Die Linkspartei ist erneut nicht im Düsseldorfer Landtag vertreten. Der Russlandkurs und Sexismusvorwürfe belasten die Partei. Ob der Parteitag Ende Juni in Erfurt wirklich den Befreiungsschlag bringt, ungewiss. Man müsse, so Parteichefin Janine Wissler,
als Partei wieder klare Botschaften senden. Deutlich machen wir, die Linke, das ist die Partei der Beschäftigten, der Mieterinnen und Mieter, der Pflegekräfte.
Es ist Tag 1 nach der Landtagswahl und er zeigt, wie groß der Redebedarf in der Bundespolitik ist.
Der Bericht von Nadine Lindner und über die Wahl in Nordrhein-Westfalen und die Folgen für die Bundespolitik sprechen wir jetzt mit dem Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke, Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Guten Abend, Herr von Lucke.
Guten Abend, Herr May.
Wie viel Olaf Scholz steckt in diesem SPD-Ergebnis in Nordrhein-Westfalen?
Eine Menge, würde ich sagen, fatalerweise zulasten der SPD. Denn das war durchaus eine Wahl, anders als noch vor einer Woche in Schleswig-Holstein, bei der die SPD ganz offensiv erstens mit Olaf Scholz geworben hatte, dann aber offensichtlich ein desaströses Ergebnis gerade bei den SPD-Stammwählern eingefangen hat. Es sind ja ganz, ganz viele nicht zur Wahl gegangen. Und was dazu kommt, sie hat vor allem auch damit zu rechnen gehabt, dass aus Berlin kein Rückenwind kam. Also es war eine doppelte Niederlage für Scholz, einerseits stark beworben, andererseits vor allem auch ob der letzten Wochen kein Rückenwind. Und insofern schlägt das auch voll zu Lasten von Scholz zu Buche.
Wie sehr die Bundespolitik eine Rolle gespielt hat, zeigt auch das Statement von Lars Klingbeil, das wir gerade eben auch im Beitrag gehört haben. Wir haben es zugelassen, dass zu viel über Waffenlieferung und zu wenig über Energiepreise geredet wurde. Auch ganz klar Bundespolitik. Wäre das auch Ihre Fehleranalyse gewesen?
Ja, in der Tat und unbedingt. Wir haben ja ein Phänomen erlebt, das überhaupt die letzten Wochen ganz maßgeblich durch die tatsächliche Kriegsfrage, vor allem in der Ukraine, geprägt wurden. Das, was Scholz unterlassen hat, beziehungsweise was ihm nicht gelungen ist, er hat das Momentum nicht genutzt, das er ja geschaffen hatte durch seine Zeitenwenderede, die viel Anerkennung fand. Damit war er das erste Mal richtig in die Vorhand gekommen. Danach wurde er aber immer mehr zum Getriebenen, sowohl unter anderem auch des ukrainischen Botschafters, aber auch seiner eigenen Partei, die völlig unschlüssig war. Und er hat sich nie vor die Welle gebracht. Dadurch ist das Thema des Krieges immer nur als außenpolitisches Thema in der Debatte gewesen. Letztlich war es sogar Friedrich Merz, der ihn vor sich hergetrieben hat, indem er nach Kiew gereist ist. Und damit sind die harten innenpolitischen Fragen. Wie weit geht es weiter mit der Inflation? Wie geht es weiter auch beispielsweise mit den enorm gestiegenen Energiepreisen? Die sind gar nicht richtig zur Sprache gekommen. Und das sind natürlich die originären Themen der SPD. Und an ihnen hat die SPD viele Wählerinnen und Wähler verloren.
Aber was hätte Scholz denn machen sollen? Das Thema, die Frage nach Waffenlieferung, die stand ja nun mal im Raum. Da musste er sich zu verhalten.
Sicherlich. Absolut. Es hätte auch nichts genutzt, dieses Thema verschweigen zu wollen. Aber er hat es letztlich, indem es nie richtig zu einer frühzeitigen Orientierung kam, auch diese Prinzipien, die er am 8. Mai dann klar hatte, nicht früher auf dem Tapet waren, dadurch hat er es nicht geschafft, die Konsequenzen des Krieges in der innenpolitischen Dimension klarzumachen. Und das hat ihm enorm geschadet. Also letztlich, das haben ja übrigens nicht nur die SPD zu spüren bekommen, sondern auch die FDP. Es ist letztlich eine Wahl gewesen, die die innenpolitischen Themen nicht richtig bearbeitet hat. Und da haben die Wählerinnen und Wähler dann auf Landtagswahlebene dann doch gesagt, das wird nicht bespielt. Die einzigen, denen es gelungen ist, waren die Grünen. Die haben mit ihren originären Themen der großen Transformation weiter punkten können. Aber vor allem SPD, aber auch FDP sind letztlich auf der Strecke geblieben.
Warum kann die FDP auch nicht punkten? Sie verliert wieder dramatisch, aber die Grünen können doch punkten. Die FDP hatte mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann ja auch eine klare Verfechterin von Waffenlieferung Beispiel, was ja ganz offensichtlich ganz gut ankam.
Es kommt bei einem Teil der Wählerinnenschaft an. Das muss man sich bewusst machen. Es sind klassischerweise die gut situierten bürgerlichen Wähler, die vor allem auch ein starkes Unrechtsempfinden in der Kriegsfrage haben. Die haben aber originärerweise Grüne gewählt. Wir müssen es aber auch da
aber das sind doch
machen.
Auch FDP-Wähler.
So über ja, im Kern durchaus, aber die moralische Komponente wird man eher bei den Grünen ansiedeln müssen. Und man muss auch da feststellen, dass die 18%, das wird momentan fast überhöht, nicht weit von dem fernliegen, was die Grünen bei der Bundestagswahl erreicht haben. Und das ist aber noch immer unter dem, was den Grünen eigentlich möglich ist. Ich will sagen, das Kriegsthema insgesamt, und das muss man sich bewusst machen, hat vielleicht bei den Grünen eingezahlt, aber Christian Lindner hat zu Recht festgestellt, dass auch an seinen Wahlständen, das muss man sich bewusst machen, beispielsweise die Vernachlässigung der Rentner bei der Frage der Benzinpauschale und bei den Ausgleichen, dass diese Tatsache ganz hart zu Buche geschlagen hat. Also auch die FDP hat eigentlich Wähler verloren an der Gerechtigkeitsfront. Und das Allerdramatischste bei der Wahl ist die Tatsache, dass mittlerweile fast 50% der Wählerschaft sich überhaupt nicht mehr vertreten fühlen. Und das muss man auch ganz originär darauf zurückführen, dass diese Gerechtigkeitsfrage beziehungsweise die innenpolitischen Konsequenzen, Inflation etc. nicht hinreichend bespielt wurden. Und ein letztes kommt hinzu. Es fehlt offensichtlich mittlerweile auch das populistische Ventil. Denn weder die AfD noch die Linkspartei ja völlig desaströs abgeschlagen, ob ihre eigenen Probleme, keine dieser beiden kleinen Parteien konnte in nennenswerter Weise diesem ja doch offensichtlich Frustrationsmoment irgendwie Luft verschaffen. Mhm.
Normalerweise wird das ja immer als oder häufig von vielen Politikwissenschaftlern als positiv dargestellt, wenn die Ränder schwach sind. Würden Sie jetzt aber nicht unbedingt machen, weil wir gleichzeitig so eine niedrige Wahlbeteiligung hatten. Das heißt einfach, viele Menschen haben sich grundsätzlich von der wählerischen Mitbestimmung verabschiedet.
Das müssen wir leider mittlerweile so sehen. Und ich sehe noch ein zweites großes Problem dabei. Wir erleben dabei auch eine dramatische Spaltung der Gesellschaft. Die bürgerlichen Schichten gehen klassischerweise auch aus politischer Grundpflicht, gehen sie zur Wahl, als mündige Bürger und Verfassungspatrioten. Aber die sozial Schwachen, sie koppeln sich regelrecht ab. Und wenn sich deren Prinzipien nicht mehr in der Wahl niederschlagen, gerade zu sehen auf der linken Seite, wo man ja normalerweise sagen müsste, eine nicht originär linke Koalition im Bund als Ampelkoalition müsste ja so etwas wie ein Protestpotenzial auf der Linken zeitigen. Wenn das nicht mehr stattfindet, dann ist die Gefahr natürlich in Selbstverstärkung, dass sich letztlich diese Meinung immer weniger wiederfinden. Das heißt, es ist ein wirkliches Repräsentationsproblem der unteren Schichten und wenn das zunimmt, ist das fatal, auch weiter im weiteren Sinne letztlich auch für die Sozialdemokraten. Es gibt aber noch eine viel grundsätzlichere Problematik bei dieser Wahl. Und das ist die Problematik, dass diese Wahl natürlich, und das werden wir in den nächsten Monaten noch dramatisch erleben, für diese Ampel eine regelrechte Gegenalternative aufgeboten hat. Das, was wir jetzt mit Schwarz-Grün erlebt haben, als einer Konstellation, und ich gehe sicher davon aus, dass sie in Nordrhein-Westfalen auch zustande kommt, ist natürlich eine fundamentale Anfrage an die Ampel. Sie hat damit gewissermaßen das Gegenprojekt wiedergefunden, was wir eigentlich vor der Wahl von Olaf Scholz das ganze Jahr 2021 über eigentlich schon immer als die wahrscheinliche Koalition im Kopf hatten. Sie ist letztlich nur daran gescheitert, dass sowohl Armin Laschet als auch Annalena Baerbock ungeheuer versagt haben. Und dieser Fall, dass wir jetzt gewissermaßen die Rückkehr der schwarz-grünen Koalition haben, stellt natürlich die Ampel unter enorme Schwierigkeiten. Das ist ein latenter Druckfaktor, zumal die Fliehkräfte in der Ampel in den nächsten Monaten zunehmen werden. Gerade die FDP wird stärker nach Profilierung drängen und das wird es für die Ampel unter dem Eindruck einer echten Alternative mit Schwarz-Grün jetzt umso schwerer machen, in den großen Herausforderungen der nächsten Zeit eine konsistente Politik zu betreiben.
Interessant, dass Sie das so sagen, weil wenn man jetzt sich die Nordrhein-Westfalen-Wahl nach alten Lagern betrachten würde, hier Rot-Grün, dort Schwarz-Gelb, dann war ja Rot-Grün in NRW theoretisch klar vorne. Und auch das, was zumindest der Menschen, die zur Wahl gegangen sind, die befragt wurden, das, was diese Menschen auch präferiert haben als Koalition, reichte halt rechnerisch nicht. Ist das jetzt verspätet, die schleichende Ablösung im linken Lager, die, wie Sie gerade auch schon gesagt haben, viele ja eigentlich schon letztes Jahr erwartet haben, oder einfach eine schleichende Auflösung der Lager?
Es ist genau das, was Sie sagen. Es ist die Unfähigkeit, das nennen wir es nochmal, aber ich habe es früher sogar bereits des amputierten linken Lagers genannt, weil die Linkspartei ja bereits Prozente abgezogen hat, die gar nicht mehr ins Spiel kamen. Und wir erleben jetzt aber, dass unter der Schwäche der Sozialdemokratie bei gleichzeitiger nicht hinreichender Koalitionsmasse der Grünen eben letztlich Rot-Grün ausscheidet. Und damit wird in Nordrhein-Westfalen zum ersten Mal, das müssen wir uns bewusst machen, weil wir in den letzten Jahren ja immer das Swing-State-Phänomen hatten. Es war dann entweder doch eine rot-grüne Koalition oder eine schwarz-gelbe, wie jetzt bis eben. Jetzt erleben wir das zum ersten Mal, dass auch in Nordrhein-Westfalen der Sprung über die Lagergrenzen gemacht werden muss, dass also Schwarz-Grün zusammenkommt. Und das ist natürlich für die Ampel ungemein bedrohlich, vor allem für SPD und FDP, die dann bei der nächsten Wahl rausfallen würden.
Der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke, Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Herr von Lucke, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Unterdessen wird in der Ukraine weiter erbittert gekämpft. Stefan Lag fasst die Lage zusammen.
Es ist für viele Menschen in der Ukraine ein Mutmacher. Das Video der ukrainischen Soldaten, die in der Region Charkiw angeblich schon gestern bis zur russischen Grenze vorgestoßen sind. Vor einem gelb-blauen ukrainischen Grenzpfahl posieren sie zusammen, schwer bewaffnet, irgendwo im freien Feld. Eindeutig lokalisieren lässt sich der Ort nicht. Herr Präsident, Oberbefehlshaber, ich berichte. Heute am 15. Mai ist das 227. Bataillon der 127. Brigade an die Trennlinie, an die Staatsgrenze zur Russischen Föderation bis zum Besatzungsland gekommen. Wir haben die Grenze erreicht, Herr Präsident, wir sind hier. Offenbar hat die ukrainische Armee im Nordosten des Landes bedeutende Geländegewinne erzielt. Nach eigenen Angaben wurde ein Angriff russischer Truppen in der Region Sumy abgewehrt. Die russischen Einheiten seien hinter die Grenze zurückgetrieben worden. Nach Kiew ist nun also auch die zweitgrößte ukrainische Stadt Charkiw und Umgebung von russischen Truppen befreit. Wochenlang stand die Millionenmetropole unter Beschuss. Der Gouverneur der Region, Aleso Negubov, dankte allen, die unter Einsatz ihres Lebens die Ukraine von russischen Besatzern befreien. Er warnte aber auch, dass es noch zu früh sei, sich in Sicherheit zu wiegen. Die Städte Chuhuyev, Derhatschi, Solochiv, Losowa und andere leiden unter feindlichen Raketenangriffen. Das zeigt, dass es noch zu früh ist, um sich zu entspannen. Ich fordere alle Einwohner von Kharkiv und aus anderen Städten auf, den Luftalarm zu beachten. Vadim Denisenko, Berater des ukrainischen Innenministeriums, bezeichnete die nun stattfindenden Kämpfe in der Nähe von Kharkiv als ukrainische Gegenoffensive. Unsere Gegenoffensive kann nicht mehr gestoppt werden. Und ich glaube, die Russen spüren das auch. Und genau deshalb treten sie zurück, sprengen Brücken, um unsere Offensive aufzuhalten. In der ostukrainischen Region Luhansk, etwas weiter südlich, bleibt die Situation schwierig, berichtet der dortige Gouverneur Serhii Haidai. Derzeit steht nur ein kleiner Teil des Gebietes unter ukrainischer Kontrolle. Und die Russen verstärkten dort ihre Angriffe, so Haidai. Sie konzentrieren sich darauf, irgendeine Art von Sieg zu erringen. Sie müssen die Verwaltungsgrenzen der Region Luhansk erreichen oder Severodonetsk als regionales Zentrum einnehmen. Und wieder gab es Tote und Verletzte. Bei dem Beschuss eines Krankenhauses wurden nach ukrainischen Angaben 2 Menschen getötet, 9 weitere verletzt, darunter auch ein Kind. Unklar ist, wie es mit den verletzten ukrainischen Soldaten weitergeht, die nach wie vor im belagerten Stahlwerk Azovstal ausharren. Russland will nach eigener Darstellung einen humanitären Korridor einrichten. Angeblich habe es auch eine entsprechende Einigung mit dem ukrainischen Militär gegeben, was bislang von ukrainischer Seite nicht offiziell bestätigt wurde. Moskau bietet eine Feuerpause an. Die Kämpfer könnten in medizinischen Einrichtungen in der von Russland kontrollierten Stadt Nowoasowsk behandelt werden. Die Soldaten lehnen bislang die von Moskau geforderte Kapitulation ab. Dass sie sich in russische Obhut begeben, halten Beobachter für eher unwahrscheinlich.
Der Bericht von Stefan Lag. Und Wladimir Putin schafft weiter Fakten, allerdings auf eine andere Art, als er sich vorgestellt hat. Nach Finnland hat sich jetzt auch Schweden offiziell für den NATO-Beitritt ausgesprochen. Arne Bartram.
Jetzt ist es offiziell. Schweden wird die Aufnahme in das Verteidigungsbündnis NATO beantragen. Das hat Regierungschefin Magdalena Andersson mitgeteilt.
Das ist eine historische und umfassende Veränderung. Wir verlassen eine Ära und treten in eine neue ein.
Vorher hatten sich im schwedischen Parlament fast alle Parteien für diesen Schritt ausgesprochen. Der offizielle Antrag soll in den kommenden Tagen bei der NATO in Brüssel eingehen. Gemeinsam mit Finnland.
Jetzt, wo Finnland bereits mitgeteilt hat, dass sie der NATO beitreten wollen, wäre Schweden als einziges Land außerhalb der NATO in Gefahr. Deshalb ist es das Beste für die Sicherheit Schwedens und der schwedischen Bevölkerung, dass wir gemeinsam mit Finnland in die NATO gehen.
Auslöser für die Veränderung war der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Seitdem ist eine Mehrheit der Schweden und Finnen für den Beitritt zur NATO, um vor möglichen Aggressionen aus Russland geschützt zu sein. Dem Beitritt müssen alle 30 aktuellen NATO-Länder zustimmen. In der Übergangszeit verlassen sich Schweden und Finnland darauf, von befreundeten Ländern wie Deutschland geschützt zu werden.
In der Übergangszeit wird Schweden angreifbar sein. Russland hat schon mitgeteilt, dass sie mit Gegenmaßnahmen reagieren werden, wenn wir in die NATO gehen. Wir können nicht ausschließen, dass Schweden Desinformation ausgesetzt wird und sie versuchen, uns zu erschrecken und zu spalten. Aber klar ist auch, Schweden steht nicht alleine.
Der Aufnahmeprozess kann, wenn es richtig schnell geht, nur ein paar Wochen dauern. Bis hin zu Jahren.
Doch so ein Selbstläufer wie ursprünglich gedacht, wird der NATO-Beitritt Finnlands und Schwedens doch nicht möglicherweise. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am Abend erklärt, die Türkei werde die geplanten NATO-Beitritte von Schweden und Finnland nicht billigen. Erdogan warf beiden Ländern die Unterstützung von Terrororganisationen vor. 23.33 Uhr, hier ist unser Journal vor Mitternacht, das war der Tag. Wir kommen zu unseren Kurzberichten. Nach dem vereitelten mutmaßlichen Bombenanschlag an einer Essener Schule hat der Generalbundesanwalt die Ermittlungen übernommen. Jörg Steinkamp.
Grund sei die besondere Bedeutung der Tat, sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Bei bestimmten Straftaten wie der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat ist das Voraussetzung dafür, dass der Generalbundesanwalt Ermittlungen an sich ziehen kann. Währenddessen kehrt an der Don Bosco-Schule in Essen wieder der Schulalltag ein. Bei den Schülern der Klasse 13 stand heute das mündliche Abitur an. Ein Sicherheitsdienst sorgte für den ungestörten Ablauf der Prüfung. Die Schüler der Klassen 5 bis 12 kehren morgen an die Schule zurück. Der 16-Jährige steht im Verdacht, einen rechtsextremistisch motivierten Terroranschlag an der Schule vorbereitet zu haben. Die Polizei fand in der elterlichen Wohnung Waffen und Rohrbomben. Der Schüler sitzt in Untersuchungshaft.
Bei der Parlamentswahl im Libanon haben die schiitischen Hisbollah und ihre Verbündeten offenbar einen Dämpfer erhalten. Anna Osius.
Die mit dem Iran liierte sogenannte Partei Gottes konnte Medienberichten zufolge zwar ihre Sitze halten, langjährige Partner verloren aber ihre Stimmen zugunsten parteiloser Reformpolitiker. Inwieweit die Mehrheit der Hisbollah-Koalition im Parlament hält, ist momentan noch unklar. Alles deutet darauf hin, dass es offenbar mehreren Mitgliedern der Protestbewegung und Opposition gelungen ist, erstmals ins Parlament einzuziehen. Das genaue Wahlergebnis steht noch aus, aber Tendenzen zufolge gingen rund 10 Sitze an die Oppositionellen, die angetreten waren, das politische Establishment des Libanon für sein kollektives Versagen abzustrafen. Im Libanon herrscht eine schwere Wirtschaftskrise, die Preise sind explodiert, viele Menschen können sich nicht mal die nötigsten Dinge leisten. Analysten befürchten, dass es durch das neue Kräfteverhältnis im Parlament zu einer Pattsituation kommen könnte, in der sich die beiden großen Lager im Abgeordnetenhaus gegenseitig blockieren. Die Frage ist, ob es den Politikern des Landes nach der Wahl gelingt, die drängenden Probleme des krisengeschüttelten Libanon schnell zu lösen. Beobachter haben da große Zweifel.
Die Zeiten, in denen Volkszählungen noch Millionen Menschen zum Protest mobilisierten, die sind längst vorbei. Heute hat der neue Zensus begonnen. Lothar Lenz.
Wo fehlen Kitas? Wo gibt es noch günstige Mieten? Und wo ist Wohnen besonders teuer? Wer heizt mit Gas oder Öl und wer schon mit Sonnenenergie? Antworten auf diese Fragen und damit Entscheidungsgrundlagen für die Politik soll der Zensus liefern. Alle 10 Jahre findet er statt. Die Zählerinnen und Zähler melden sich bei den Bürgern schriftlich an. Der Befragungstermin selbst dauert dann etwa eine Viertelstunde. Wer möchte, kann auch online antworten. Laut Gesetz besteht Auskunftspflicht. Der Präsident des Statistischen Bundesamtes, Georg Thiel, wies deshalb darauf hin, dass beim Zensus keine Fragen zum Einkommen, zur Religion oder gar zum Impfstatus gestellt würden. Auch eine Weitergabe persönlicher Daten an die Behörden sei ausgeschlossen. Erstmals werden bei diesem Zensus auch alle Haus- und Wohnungsbesitzer befragt. Sie müssen Angaben zur Kaltmiete, zu möglichen Leerständen und zur Heizungsart machen. Die Ergebnisse des Zensus sollen Ende nächsten Jahres veröffentlicht werden.
Es ist spätestens seit dem russischen Angriffskrieg Konsens, die deutsche Abhängigkeit von fossiler Energie muss schnellstmöglich beendet werden. Ein Baustein grüner Wasserstoff, das ist aber noch Zukunftsmusik. Die Bundesregierung will deshalb die Forschung vorantreiben. Marcel Heberlein.
Unsere Zukunftsenergie ist grüner Wasserstoff, so formuliert es Bundesforschungsministerin Stark-Watzinger. Sie will ein weltweites Liefernetz aufbauen, damit Deutschland in Zukunft verlässlich mit grünem Wasserstoff versorgt wird. Also mit Wasserstoff, der durch Strom aus Wind und Sonne hergestellt wird. Erster Kooperationspartner soll Australien werden. Auch in Westafrika gäbe es gigantische Potenziale, sagte die Forschungsministerin. Australien habe ideale Bedingungen und sei politisch stabil, erklärte Robert Schlögel, Direktor am Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft. Die Produktion in Australien lohne sich, trotz Energieverlusten durch lange Lieferwege nach Deutschland. Forschungsministerin Stark-Watzinger erklärte, Deutschland habe den Anlagenbau, um die Produktion von grünem Wasserstoff überhaupt erst möglich zu machen. In Zukunft soll grüner Wasserstoff zum Beispiel in der Stahlindustrie eingesetzt werden und um Strom aus Wind und Sonne zu speichern, damit man ihn also auch einsetzen kann, wenn gerade mal nicht die Sonne scheint und kein Wind weht.
Die Zahl der Toten durch Drogenkonsum in Deutschland ist wieder gestiegen. Christopher Jänert.
1826 Menschen sind im vergangenen Jahr in Deutschland nach dem Konsum illegaler Drogen gestorben. Das zeigt eine Statistik des Bundesdrogenbeauftragten. Die Zahl ist damit zum vierten Mal in Folge gestiegen. Im Jahr davor waren es noch 1581 Menschen, die durch Drogen ums Leben gekommen sind. Also ein Anstieg um 15,5% innerhalb eines Jahres. Hauptursachen waren Überdosierungen bei Heroin und ähnlichen Opiaten. Aber auch bei anderen synthetischen Drogen wie Amphetamin und Ecstasy oder bei Kokain verzeichnet die Statistik mehr Tote als im Jahr 2020. Ein Weiter-so sei bei diesen Zahlen nicht möglich, sagt der Bundesdrogenbeauftragte Burkhard Blienert. Er fordert die Bundesländer jetzt zu Gesprächen auf, damit wieder mehr Hilfsangebote dauerhaft finanziert werden. Außerdem schlägt er weitere sogenannte Drug-Checking-Angebote vor. Bisher gibt es nur wenige solche Projekte in Deutschland. Dabei können Konsumenten an offiziellen Stellen untersuchen lassen, ob ihre Drogen sozusagen rein sind oder mit schädlicheren Stoffen gestreckt.
Es galt einst als Symbol für das Ende des Kalten Kriegs, als Anfang der 90er Jahre in Moskau die erste Filiale von McDonald's eröffnete. Jetzt will die größte und bekannteste US-amerikanische Burgerkette ihre Restaurants in Russland wieder verkaufen. Thorsten Teichmann.
Noch ist nichts verkauft. Die Fastfood-Kette hat nach eigenen Angaben aber ein Verfahren eingeleitet, an dessen Ende das Unternehmen aus Chicago nicht länger Eigentümer der Schnellrestaurants in Russland sein will. McDonald's sagt, der russische Geschäftsbereich habe bisher 2 Milliarden US-Dollar zum Umsatz beigetragen, 9% vom Gesamtergebnis. Die humanitäre Krise infolge des russischen Überfalls auf die Ukraine und das dadurch unvorhersehbare Geschäftsumfeld nennt McDonald's in einer Presseerklärung als Gründe für die Neuausrichtung. Es liegt nicht länger im Interesse des Unternehmens, Eigentümer der Schnellrestaurants in Russland zu sein, nach 32 Jahren im Markt. Der Fernsehsender CNN meldet, nach einem Verkauf soll das goldene M nicht länger die betroffenen Imbissbuden schmücken. Das heißt aber nicht, dass eines der bekanntesten Symbole der westlichen Konsumwelt damit vollständig aus Russland verschwindet. Bisher gehören dem Unternehmen aus Chicago 84% aller russischen McDonald's-Filialen. Der übrige Teil wird von Franchise-Nehmern betrieben. Und im März bestätigten die Amerikaner, dass diese Restaurants weiter Burger und Fritten anbieten, während die Schnellrestaurants im direkten Besitz bereits geschlossen blieben.
Und wir schauen noch an die Frankfurter Börse mit Nicolas Buschlüter.
Neue Woche, alte Sorgen. Inflation, die Angst vor steigenden Zinsen und der Krieg in der Ukraine drücken weiterhin auf die Laune der Anleger. Und natürlich der rigide Lockdown im chinesischen Shanghai. Die drakonischen Null-Covid-Maßnahmen der Regierung in Peking belasten die Finanzmetropole und die Konjunktur im Reich der Mitte. Die chinesischen Einzelhandelsumsätze sanken um über 11%, viel stärker als erwartet. Das stimmt deutsche Exporteure nachdenklich. Aber auch in Europa werden Erwartungen zurückgeschraubt. Die EU-Kommission in Brüssel geht nur noch von einem Wachstum im Euroraum von 2,7% aus. Im Winter hatte man noch 4% erwartet. Schuld seien die durch den Ukraine-Krieg enorm gestiegenen Energiepreise, die wiederum die Inflation anfachen. Eine andere Nachricht aus Brüssel vergrätzt das französische Biotech-Unternehmen Valneva. Die EU will den Liefervertrag für einen Corona-Impfstoff von Valneva kündigen, da das Unternehmen immer noch keine EU-Marktzulassung für das Vakzin habe. Der Kurs der Valneva-Aktien sackte in Paris zeitweilig um 20% ab. Dem deutschen Aktienindex gelingt es heute nicht, sich von all diesen negativen Faktoren freizumachen. Er sinkt wieder einmal unter die 14.000er-Marke und beendet den Handel mit 13.964 Punkten, ein Minus von 0,5% gegenüber Freitag.
Bis jetzt stand die EU sehr geschlossen da in der Ablehnung des russischen Angriffskriegs, auch was die Verhängung von Gegenmaßnahmen angeht. Doch dass das zunehmend schwieriger werden würde, war abzusehen und jetzt ist es offenbar schon soweit. Stichwort Ölembargo. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán sperrt sich. Einer gegen alle, das reicht in Brüssel mal wieder für Stillstand. Von dort Klaus Remme.
This has been a long day.
Es war ein langer Tag, so begann der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell seine Pressekonferenz. Da hatte er grob 12 Stunden Sitzungsdauer hinter sich, unter anderem die Beratungen der EU-Außenminister. Der ungarische Widerstand gegen ein Ölembargo verhindert seit nunmehr knapp 2 Wochen den Beschluss für das 6. Sanktionspaket gegen Russland. Einen Erfolg heute könne er nicht garantieren, hatte Borrell am Vormittag gesagt. Am Abend erklärte er, man habe das Problem an die EU-Botschafter für weitere Verhandlungen zurückgegeben. Zu kompliziert, zu umstritten.
It was technically too complicated and it was not possible to reach a political decision today.
Annalena Baerbock, die Bundesaußenministerin, hatte das schon vor Beginn der Beratungen geahnt.
Da müssen einige Dinge noch final geklärt werden. Das wird nicht heute hier sein, aber in den nächsten Tagen werden wir zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen. Da bin ich sehr zuversichtlich.
Diese Zuversicht ließ Borrell am Abend nach den Gesprächen vermissen. Ich kann nicht sagen, ob es 1 oder 2 Wochen dauert, sagte er. Gemessen an öffentlichen Stellungnahmen ist man sich heute nicht näher gekommen. Ungarn fordert Milliarden Summen als Kompensation für eine schnelle Umstellung weg von russischem Öl. Der litauische Außenminister Landsbergis spricht von einer Geiselsituation.
The whole union is being held hostage by one member state who cannot help us find their consensus.
Die ganze EU wird von einem Land in Geiselhaft genommen, klagte Landsbergis. Ungarn sei bereits eine lange Übergangsfrist von 2,5 Jahren angeboten worden. Ich kann nicht erklären, warum das nicht ausreichen soll, so der Außenminister aus Litauen. Derjenige, der das größte Interesse an einem Ölembargo der Europäischen Union hat, legte den Finger in die Wunde. Der ukrainische Außenminister Kuleba nahm als Gast an den Gesprächen teil. Er erinnerte seine Kollegin, dass die EU täglich Hunderte von Millionen Euro an Moskau zahlt, die dann in die Kriegsmaschinerie fließen. Nach den Gesprächen konzidierte Kuleba Bewegung, das sei immerhin etwas. Beim Thema Waffen und Sanktionen sei die EU auf Kurs.
On the issue of weapons and on the issue of sanctions, things are more or less on track. They are moving forward.
Doch der Gast aus Kiew denkt weiter. In Sachen Sanktionen sprach er heute schon über ein 7. Sanktionspaket. Kill Russian exports, forderte er. Nehmt Putin die Möglichkeit zu exportieren.
This is the only thing that he cares, power and money. We will take money away from him, then he will only have power with empty pockets.
Er denkt nur an Macht und Geld. Und wenn wir ihm das Geld nehmen, dann ist er noch mächtig, aber seine Taschen sind leer, sagte Kuleba. Am Ende eines langen Sitzungstages bewies Borrell, dass ihm der Humor nicht ausgegangen war. Ein Journalist fragte, ob man die Zusage Orbáns für ein Ölembargo durch eine Konzession erlangen könne, nämlich den russischen Patriarchen Kyrill nicht auf die EU-Sanktionsliste zu setzen.
About the Patriarch and the oil. We're not talking about holy oil, no? We're talking about oil. Well, then there is no link.
Wir reden von Öl, richtig? Nicht von Salböl, oder? Fragte Borrell trocken. Also wenn Öl, dann sehe er da keinen Zusammenhang. Fazit, ein Konsens über das 6. Sanktionspaket der EU gegen Russland ist nicht in Sicht.
Der Bericht von Klaus Remme. Und es gibt neue Nachrichten aus Mariupol. Rund 260 ukrainische Soldaten haben nach Behördenangaben das Azov-Stahlwerk verlassen. Sie sollen in von russischen Truppen besetztes Gebiet gebracht werden und später dann in einem Gefangenenaustausch zurückkehren, wie der ukrainische Generalstab mitteilte. Nach Paris. Emmanuel Macron hat sich nach seiner Wiederwahl zum französischen Präsidenten Zeit gelassen für eine neue Regierungsmannschaft. Heute Abend dann verkündete der Élysée-Palast, es ist die bisherige Arbeitsministerin Elisabeth Borne, die neue Ministerpräsidentin wird. Weitere Einzelheiten von Christiane Kess.
Madame la Première Ministre, chère Elisabeth.
Frau Premierministerin, liebe Elisabeth, so begrüßt der scheidende Premier Jean Castex die neue Hausherrin im Hotel Matignon, dem Amtssitz. Elisabeth Borne ist erst die zweite Frau an der Spitze einer französischen Regierung. Die 61-Jährige war in Präsident Macrons erster Amtszeit zuletzt Arbeitsministerin. Jean Castex, der das Land zusammen mit dem Präsidenten in den letzten 2 Jahren vor allem durch die Corona-Pandemie navigierte, lobt seine Nachfolgerin. Ich will der Nation sagen, dass ich deine immensen Qualitäten kennengelernt habe. Aufrichtigkeit, Integrität, Kompetenz, Durchsetzungskraft und deinen Willen, die großen Herausforderungen anzunehmen. Die ökologische Wende, das Streben nach Gerechtigkeit und Gleichheit. Auch die neue Regierungschefin ist für ihren Vorgänger voller Anerkennung. Seine Herausforderungen seien enorm gewesen, die Pandemie und in deren Folge die wirtschaftliche und soziale Krise. Dank deiner Entschlossenheit und deines Engagements gibt es Ergebnisse. Wir konnten die Unternehmen schützen, die Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie seit 15 Jahren nicht mehr. Wir haben etwas für die Kaufkraft getan, das müssen wir in den kommenden Monaten fortsetzen. Emmanuel Macron hatte kurz nach seiner Wiederwahl angekündigt, ein neuer Premier müsse dem Sozialen, dem Umweltschutz und der Produktivität verbunden sein. Der Präsident braucht nach der Parlamentswahl im Juni für seine politischen Ziele eine Mehrheit in der Nationalversammlung. Elisabeth Borne, die sich als Frau der Linken bezeichnet, Umweltministerin war und den Pariser Nahverkehrsverbund RATP geleitet hat, soll die linke Wählerschaft überzeugen, ohne die Rechte abzuschrecken. Borne soll, obwohl sie bereits Kabinettsmitglied war, für einen Neuanfang stehen, den Macron angekündigt hat. Er hat eine neue Methode versprochen, will gesellschaftliche Kräfte stärker einbeziehen. Sie habe einiges mit ihrem Vorgänger Jean Castex gemeinsam, sagt Born bei dessen Abschied. Wir sind beide überzeugt, dass die Politik aus dem Dialog entstehen muss, mit Mandatsträgern, den Sozialpartnern und Vereinigungen, mit denen wir unermüdlich in den letzten Monaten zusammengearbeitet haben. Auch wenn wir aus verschiedenen politischen Familien kommen, sind wir beide dem Gemeinwohl, dem Zusammenhalt unseres Landes und der Chancengleichheit verbunden. Das habe ich vor allem bei unseren Projekten für die jungen Menschen gemerkt. Beim Kampf gegen den Klimawandel will die neue Regierungschefin schneller und effizienter vorangehen. Elisabeth Born hat Erfahrung mit umstrittenen Reformen. Das dürfte sie aus der Sicht von Emmanuel Macron qualifizieren für anstehende Herausforderungen, wie eine Reform der Rente. Born gilt als nüchtern und fleißig, manchen als Technokratin. Mit Born habe Macron seine Frau Thatcher gefunden, kritisiert Fabien Roussel von der Kommunistischen Partei. Mit der Ernennung von Born habe Macron bewiesen, dass er seine Politik der sozialen Plünderung fortsetze, twittert die extrem rechte Marine Le Pen. Born gehöre zu den schlimmsten Gestalten sozialer Misshandlung, schimpft der extrem linke Jean-Luc Mélenchon. Elisabeth Born erinnert bei der Amtsübergabe im Innenhof des Hotel Matignon an ihre einzige weibliche Vorgängerin, Edith Cresson, vor 30 Jahren und fügt hinzu: Ich widme meine Ernennung allen kleinen Mädchen und sage ihnen, verwirklicht eure Träume. Nichts darf den Kampf für den Platz der Frauen in unserer Gesellschaft stoppen.
Der Bericht von unserer Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess. Nach dem ersten offiziell bekannt gemachten Corona-Fall vergangene Woche breitet sich Covid in Nordkorea weiter aus. Mehr als 1,2 Millionen Menschen sollen bereits Fieber gehabt haben, wie es die staatlichen Medien bezeichnen. Danach steigen die Fälle rasant an. Die offiziellen Todeszahlen sind jedoch noch auf relativ niedrigem Niveau. Das ganze Land soll sich im Lockdown befinden. Das Regime versucht offenbar, einen gewissen Optimismus zu verbreiten. Mehr dazu von Katrin Erdmann.
In einem Hochhaus mitten in Pyongyang sitzt Kim Jong-un, seines Zeichens Vizeminister für öffentliche Gesundheit in Nordkorea. Er spricht ruhig und überlegt. Leichte Schweißperlen haben sich auf seiner Stirn gebildet. Von unserem quarantäneorientierten System haben wir zu einem behandlungsorientierten gewechselt. Die wichtigste Sache bei diesem Wechsel ist, Herr der Lage zu bleiben. Das bedeutet, dass die für die Gesundheit und Krankheiten zuständigen Behörden im ganzen Land die Menschen ausmachen, die Fieber haben, diese isolieren und behandeln. Doch eben an der Behandlung soll es laut Machthaber Kim Jong-un selbst in der Hauptstadt Pyongyang mangeln. Wie der bei einem Besuch in mehreren Apotheken feststellte, waren viel zu wenige Medikamente vorhanden. Das Militär soll jetzt nachhelfen, die Apotheken rund um die Uhr geöffnet bleiben. Kim soll nach Medienberichten sogar angeboten haben, seinen eigenen Medikamentenschrank für sein Volk zu öffnen. Wer Fieber hat, so empfahl die Regierung, soll Paracetamol oder Antibiotika nehmen und auf bewährte Hausmittel setzen wie Weiden- oder Geißenblätter. Ein Familienvater berichtet, er habe seinen Sohn auch mit Salzwasser gurgeln lassen, während dieser, natürlich in einer modern ausgestatteten Wohnung, möglicherweise fiebernd herumhüpft. Kinder bewegen sich ja immer viel, selbst wenn sie Fieber haben. Sie rennen herum, spielen eine halbe Stunde, wenn ich ihnen Tanzmusik für Kinder vorspiele. Und die Ehefrau neben ihm nickt zustimmend. Eine andere Mutter hat weniger auf Hausmittel und mehr auf Medikamente gesetzt. Und das nicht zu knapp. Ich habe mit Paracetamol begonnen, dann noch Erkältungsmittel und alle 5 Stunden habe ich ihr ein Breitbandantibiotikum verabreicht. Nach 3 Tagen war das Fieber weg. Ich hatte einfach das Vertrauen, dass das Fieber mit einer richtigen Behandlung verschwindet. Ich denke, wir können diese Krankheit überwinden, wenn wir immer gut lüften, uns viel bewegen und alles sauber halten. Das nordkoreanische Fernsehen zeigte Bilder von Einsatzkräften, die an das Todeskommando aus der TV-Serie Squid Game erinnern, die jedoch hier eingesetzt werden, um alles zu desinfizieren. Ärzte in weißen Kitteln diskutieren. Nordkorea will noch immer den Eindruck erwecken, es habe alles im Griff. Nach Angaben südkoreanischer Medien soll Nordkorea China um Hilfsmittel und Impfstoffe gebeten haben. Die Volksrepublik hatte Unterstützung zugesagt, aber konkret ist offenbar noch nichts. Auch das Nachbarland Südkorea hat ein Angebot gemacht. Das ließ der Norden allerdings nach Medienberichten unbeantwortet.
Katrin Erdmann berichtete. Gleich 23.54 Uhr Zeit für die Pressestimmen des Tages, zusammengestellt von Christiane Abelein, gelesen jetzt von Katja Franke.
Wie geht es weiter nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen? Diese Frage stellen sich etliche Zeitungen. Der Kölner Stadtanzeiger hofft auf eine Koalition aus CDU und Grünen. Schwarz-Grün wäre für das bevölkerungsreichste Bundesland ein spannendes Zukunftslabor. Das Miteinander von Union und Grünen, im Bund bislang nur erwogen und auch in den Ländern selten umgesetzt, hätte etwas erfrischend Unverbrauchtes. Die Grünen haben die Wahl, konstatiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Sie könnten aus NRW das Signal nach Berlin senden, es geht auch ohne SPD und vielleicht sogar besser mit der CDU. Auch die Leipziger Volkszeitung sieht Probleme auf die Ampelkoalition zukommen. SPD und FDP werden noch mehr als bislang versuchen, Erfolge für sich und ihre potenzielle Wählerschaft zu verbuchen. Dabei wäre bei beiden Parteien zuerst die kritische Selbstanalyse angesagt. Handlungsbedarf besteht nach Ansicht der Rheinzeitung aus Koblenz vor allem bei der SPD. Lernen die Genossen nicht aus den Fehlern der NRW-Wahl, droht ihnen das gleiche Schicksal wie in den Merkel-Jahren. Sie werden zur Bedeutungslosigkeit zerrieben, diesmal nicht von der Teflon-Kanzlerin, sondern von zwei ehrgeizigen Koalitionspartnern, besonders von der FDP, die nach diesem Wahlfiasko liefern muss. Höchste Zeit für die SPD, endlich aufzuwachen. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle an der Saale sieht das Ampelbündnis auf Bundesebene ohnehin in einer schwierigen Phase. Die Fülle handwerklicher Fehler, die Ankündigungspolitik und das parteipolitische Vorgehen beim Verteilen von Finanzhilfen haben viele Wähler ernüchtert, was ein Teil der Erklärung für die niedrige Wahlbeteiligung in NRW ist. Die Ampel benötigt einen Neustart mit Aufbruch in der Wohnungspolitik, echter Verkehrswende und einem planvollen Umgang mit der Inflation. Die Frankfurter Rundschau beschäftigt sich mit der NATO, die mit Finnland und Schweden wohl weiter Zuwachs bekommt. Sie ist also nicht hirntot, sondern in Zeiten des Konflikts attraktiv. Deshalb sollte der russische Despot nicht Ursache und Wirkung umkehren, wenn er die NATO-Erweiterung kritisiert. Ohne seinen Angriffskrieg hätten die Menschen in Schweden und Finnland wohl kaum Schutz suchen müssen in dem westlichen Bündnis. Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg sieht allerdings nicht nur Vorteile in der anstehenden Erweiterung. Zum einen geht eine weitere Pufferzone zwischen Russland und dem Westen verloren, und das ist in einer Zeit bisher nicht gekannter Spannungen nicht gut. Zum anderen bedeuten zwei Verbündete mehr, zugleich zwei Vermittler weniger. Und in beiden Fällen sind es sowohl wirtschaftlich als auch militärisch überaus potente Vermittler. Unter diplomatischen Gesichtspunkten verschlechtert der Seitenwechsel also die Lage.
Danke, Katja Franke und Christiane Abelein, für die Presseschau. Und das war der Tag im Deutschlandfunk. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Philipp May. Eine gute Nacht und bis bald.